Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. In düstere Zeiten und an düstere Orte werden wir Sie mitnehmen in den kommenden 25 Minuten. Ins Black Country zum Beispiel. Das liegt nördlich von Birmingham und wurde durch den Kohleabbau quasi schwarz gefärbt. Von einer äußerst dunklen Kindheit dort erzählt der Film Ray and Liz. Über ihn sprechen wir. So wie wir über die Nacht vom 29. auf den 30. April 1945 reden werden. Damals ereignete sich in München der sogenannte Führerbaudiebstahl. Auch das ein Thema. Und wir lassen uns berichten, wie Tanzkompanien aus Brasilien mit ihren Arbeiten die bedrückende Lage in ihrer Heimat kommentieren. Doch zunächst geht es nach München, Azisstraße 12, wo heute gegeigt, gesungen und Musikgeschichte gelehrt wird, weil in dem gewaltigen Bau aus den 1930er Jahren die Münchner Musikhochschule zu Hause ist. Dort in der Azisstraße 12 hielt einst Adolf Hitler persönlich Hof. Den sogenannten Führerbau in Münchens Mitte hatten die Nationalsozialisten schließlich als Repräsentationsgebäude bauen lassen. Und sie hatten den Keller als Lagerraum genutzt. Über 600 Bilder sammelten sich in den letzten Kriegsjahren dort an. Oder vielleicht besser gesagt, von den Nazis enteignete Kunstwerke wurden im Luftschutzkeller des Führerbaus gelagert. Sie sollten eines Tages im sogenannten Führermuseum zu sehen sein, einem Herzensprojekt von Adolf Hitler, geplant in Linz an der Donau. Diese Kunstsammlung, ihre Geschichte und vor allem der Verbleib der Bilder wurde in den vergangenen Jahren im Rahmen eines Projektes am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München erforscht. Maßgeblich daran beteiligt war der Kunsthistoriker Stefan Klingen, der heute in München mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Ergebnisse dieser Arbeit diskutiert hat. Zuvor haben wir mit ihm gesprochen. Gehen wir zunächst einmal in Gedanken Anfang des Jahres 1945 durch diesen Luftschutzkeller in der Azisstraße. Was für eine Kunst hatten die Nationalsozialisten dort gelagert? Was sollte im Führermuseum in Linz eines Tages zu sehen sein?
Also das Führermuseum, das Hitler in Linz geplant hatte, war eigentlich ein ganz klassisches Kunstmuseum. Also das, was in der Welt der Kunst als große Namen galt, sollte dort versammelt sein und gleichzeitig zur Repräsentation des offiziellen Kunstgeschmacks dienen. Also wir reden hier über hochkarätige Altmeister im Wesentlichen und auch hochkarätige Gemälde des 19. Jahrhunderts. Und ein Teil der Gemälde war in dem Logistikzentrum, so kann man den Führerbau bezeichnen, zusammengefasst. Dort wurden Werke katalogisiert, dort wurden sie vor allen Dingen fotografiert und in ein vorläufiges Inventar erfasst und später dann von dort aus ausgelagert wegen der zunehmenden Bombengefahr. Das hat nicht immer funktioniert und deswegen waren am Schluss noch eine ganze Menge Bilder dort in den Kellern versammelt.
Wie waren die da gelagert, diese Werke? Waren die sozusagen gut verpackt und für den Weitertransport schon gesichert?
Ja, sicherlich. Also die kamen ja vor allen Dingen in den letzten Jahren, vor allen Dingen aus Frankreich, vor allen Dingen aus Paris, waren dort natürlich entsprechend sachgemäß verpackt. Und dort im Führerbau waren sie im Wesentlichen gelagert in den eigentlich für Personenluftschutz geplanten Räumlichkeiten. Der war ja von Anfang an nicht dafür vorgesehen, dass man dort Kunst lagert, aber die wurden dafür genutzt.
Und jetzt haben Sie Paris gerade schon gesagt. Woher kamen diese Werke? Wem gehörten die, bevor sie im Führerbau eingelagert worden waren?
Einerseits sind dort enteignete jüdische Menschen natürlich betroffen davon. Da waren ja kapitale Sammlungen in Paris, unter anderem die Rothschilds und so weiter. Also das kann man jetzt alles gar nicht aufzählen. Und Hitler hatte ja zu einem bestimmten Zeitraum den sogenannten Führervorbehalt verkündet, was bedeutete, dass also er bei der Beschlagnahmung von solchen Werken für die Sammlung Linz dann ein Vorauswahlsrecht hatte.
Das heißt, klassische Raubkunst der Nationalsozialisten, wenn man das so nennen darf, oder sind Teile womöglich auch rechtmäßig erworben worden oder verbietet sich diese Frage überhaupt für diese Jahre?
Wir reden von einem Land unter Besatzungszustand. Wir reden von einem Land, das einen aufgezwungenen Devisenwechselkurs hatte. Und wir reden von einem Land, in dem natürlich auch der Terror, der gegen die jüdische Bevölkerung von Deutschland sozusagen importiert worden ist nach Frankreich. Ob es da unter diesen Umständen überhaupt Verkäufe oder Ankäufe geben konnte, die in dieser Weise heute noch als regulär betrachtet werden können, ist natürlich sehr zweifelhaft. Für die Alliierten war das überhaupt gar keine Frage. Alles, was nach 1939 in den besetzten Ländern erworben worden war, war in den Augen der Alliierten Raubkunst und musste zurückgegeben werden.
Machen wir jetzt mal einen Zeitsprung und gucken wir uns die Nacht an vom 29. auf den 30. April 1945. Da ereignete sich in besagtem Luftschutzkeller der sogenannte Führerbaudiebstahl. Was weiß man heute, was haben Sie herausgefunden über die Ereignisse in dieser Nacht?
Wir gehen davon aus und es gibt Berichte darüber, dass am 28. und 29. April im Grunde die Wachmannschaften das Gebäude verlassen haben. Das ist einigermaßen gut belegt, aber Sie können sich natürlich vorstellen, dass zu diesem Zeitpunkt auch der ganze bürokratische Aufwand in der Dokumentation solcher Vorgänge nicht besonders ausgeprägt war. Im Grunde sind die abgehauen, so kann man es vielleicht sagen. Als die Amerikaner dann über Dachau kommt, dort haben sie zunächst das Konzentrationslager befreit, in München einmarschierten, muss man sich vorstellen, dass die Gebäude im Wesentlichen unbewacht waren. Dieser Moment wird genutzt. Und zwar im Wesentlichen wohl von der Bevölkerung aus den umliegenden Stadtteilen, die das natürlich irgendwann mitbekommen haben, dass A, in diesem Gebäude einiges gelagert war, nicht nur Kunst, sondern natürlich auch Lebensmittel und so weiter und so weiter. Und die auch mitbekommen haben, dass die Bewachung dort reduziert oder eben gar nicht mehr vorhanden war. Das wurde genutzt, um die Gebäude zu plündern, zu stürmen und alles, was nicht nied- und nagelfest war, dort mitzunehmen.
Das heißt, das waren jetzt nicht ausdrücklich Kunstdiebe, sondern das war die Bevölkerung, die dieses kleine Zeitfenster, wenn man das so sagen darf, genutzt haben, um womöglich im Führerbau, wo man ja Wertvolles, ob nun zum Essen oder auch zum an die Wand hängen, vermutet hat, die dort hineingegangen sind und versucht haben zu bekommen, was sie bekommen konnten.
Ja, so wird man das wohl im Wesentlichen sehen müssen, ja.
Das heißt, diese Bilder, diese über 600 Bilder, die damals dort lagerten, sind in alle Winde zerstreut?
Ja, also so muss man sich das vorstellen. Also wir wissen heute, wenn man sich das Zahlenwerk, das wir ermittelt haben, anschaut, dass also mindestens 670 Objekte verschwunden sind. Ja, in aller Winde ist wohl richtig. Die tauchen dann nach 1945, nachdem es wieder eine einigermaßen Verwaltung gab und auch in dem ehemaligen Parteibauten der sogenannte Central Collecting Point eingerichtet worden ist von den Amerikanern, die tauchen dann auch wieder in München auf in der Bevölkerung. Zum Teil werden sie zurückgegeben, zum Teil tauchen sie wesentlich später auf dem deutschen Kunstmarkt auf, aber auch auf dem internationalen Kunstmarkt. Also man muss schon davon ausgehen, dass es nicht eine gezielte Aktion war, die eine Gruppe durchgeführt hat, sondern dass viele daran beteiligt waren und das Schicksal der geplünderten Kunstwerke ist insofern auch sehr unterschiedlich.
Die Washingtoner Erklärung von 1998 sieht ja vor, einstige NS-Raubkunst den rechtmäßigen Erben der einstigen Besitzer zurückzugeben. Richtig. Sind schon Werke, die beim Führerdiebstahl verschwunden sind, sind bereits welche restituiert worden?
Ja, das ist eine der großen Probleme, die wir mit dem ganzen Projekt haben. Es ist eigentlich Restitution durchgeführt worden, bis in die 60er Jahre. Dann, wenn Dinge aufgetaucht sind auf dem Kunstmarkt oder eben auch von Privatleuten zurückgegeben worden sind, dann hat man mit denen das gemacht, was auch die Aufgabe des Collecting Points zunächst war und dann der Treuhandverwaltung für Kulturgut, eben die rechtmäßigen Besitzer festzustellen und dann auch zu restituieren. Das ist in vielen, vielen Fällen passiert. Schwierig ist es halt, wenn heute diese Dinge auftauchen und wir reden ja davon, dass immer noch über 370 Objekte als verloren gelten müssen. Da greifen dann eben auch unterschiedliche juristische Regelungen, weil halt in Deutschland bestimmte Dinge, also auch die Diebstähle, verjährt sind. Und das macht den Umgang mit heute auftauchenden Objekten sehr, sehr schwierig und problematisch.
Ja, im Rahmen Ihres heutigen Kolloquiums gibt es eine Podiumsdiskussion, deren Überschrift eben genau diese Frage liefert. Da heißt es nämlich, was sollte passieren, wenn heute Werke aus dem Führerbaudiebstahl im Handel, in Privatbesitz und in öffentlichen Sammlungen identifiziert werden? Mhm. Herr Kling, was sollte bzw. was kann passieren in solchen Fällen?
Naja, zumindest was die öffentlichen Sammlungen angeht, sollte die Sache eigentlich klar sein. Da hat sich Deutschland verpflichtet, im Nachgang der Washingtoner Erklärung eben Werke, die in Museumsbesitz sind, auf ihre Provenienzen zu überprüfen und gegebenenfalls, wenn die Sache eindeutig ist, dann auch wieder zurückzugeben. Es ist zwar so, dass wir auch in Museen Bilder wiedergefunden haben, wo bisher eigentlich noch nicht viel passiert ist, aber da muss man zumindest nicht drüber diskutieren, was eigentlich passieren sollte. Schwieriger ist es, wenn was im Handel auftaucht oder im Privatbesitz. Da ist es bis heute nicht gelungen, auch von politischer Seite und administrativer Seite Regelungen zu finden, die einen wirklich glücklich zurücklassen. Alle Bilder, die in dem Projektverlauf aufgetaucht sind, auch das berühmte Bild von Franz Franken, das dann mal bei Kunst und Krempel des Bayerischen Fernsehens aufgetaucht ist, sind bis heute in einem Zustand, wo nicht klar ist, wie man damit eigentlich umgehen muss. Und da reden wir davon, das war glaube ich 2009, diese ganze Angelegenheit, und wir haben das jetzt fast 10 Jahre hinter uns und das Bild ist immer noch in einem Zustand, wo man nicht weiß, was man damit machen soll.
Sie haben sich jetzt 4 Jahre im Rahmen dieses Forschungsprojektes damit beschäftigt. Was sind also die nächsten Aufgaben? An wen würden Sie appellieren? Was würden Sie sich wünschen, um Klarheit, ja, und auch Lokalisierung dieser Werke voranzutreiben?
Ja, unsere Wunschliste ist in dieser Hinsicht relativ lang. Aber um es mal pragmatisch zu sagen, es sind erste Schritte auch in der Folge des Projekts unternommen worden. Wir haben uns mit dem Bundeskriminalamt, mit den Landeskriminalämtern in München und in Berlin zusammengesetzt. Wir haben uns mit der Finanzverwaltung des Bundes, die im Wesentlichen für diese ehemaligen Bilder aus Reichsbesitz zuständig sind, denn letztendlich sind die ja für die Sammlung Linz, sage ich mal, gekauft worden, wie auch immer man diesen Vorgang beurteilt. Und das sind eigentlich die Institutionen, die jetzt A, dafür sorgen müssen, dass die Dinge identifiziert werden. Da werden wir natürlich unseren Beitrag zu leisten, indem wir das publizieren, was wir bisher gefunden haben. Auch die Fotos von den Werken, die noch weg sind, sollen publiziert werden. Ja, und dann, denke ich, wird man über kurz oder lang nicht umhin kommen, dass man sich staatlicherseits etwas überlegt. Denn mit juristischen Mitteln kommt man da nicht weiter. Und wenn man weiterhin die Opfer, die Erben, und die Nachkommen der Menschen, denen die Kunstwerke geraubt worden sind, im Blick hat, muss man irgendwie schauen, dass man über die juristischen Hürden der Rückgabe aus Privatbesitz, geht das nicht. Also letztendlich, wir reden über Entschädigungen. Entschädigungen für die heutigen Besitzer und die Rückgabe an die eigentlichen Eigentümer.
Stefan Klingen vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Wir sprachen über die Rekonstruktion des sogenannten Führerbaudiebstahls. Der englische Fotograf Richard Billingham war für den Turner Prize nominiert und der Filmemacher Richard Billingham wurde jüngst beim Festival in Locarno und bei den britischen Filmpreisen ausgezeichnet. Ob fotografierte oder bewegte Bilder, Richard Billingham ist ein hochdekorierter Künstler. Dabei, so sagt er selbst, dabei hätte er rein statistisch gesehen eigentlich schon längst tot sein müssen, obdachlos sein oder im Gefängnis sitzen müssen. Denn Richard Billingham kommt aus prekären Verhältnissen. Aufgewachsen in einer Sozialwohnung nahe Birmingham, als Sohn eines schweren Alkoholikers und einer gewalttätigen Mutter. Diese beiden, Liz und Ray, sind Inhalt seiner künstlerischen Arbeit. Zu sehen auf zahlreichen Fotografien und nun als Protagonisten in Billinghams erstem Spielfilm. Liz and Ray heißt dieser Film. Morgen läuft er bei uns in den Kinos an. Frage an die Filmkritikerin Katja Nikodemus: Was für Bilder sehen wir in diesem Film? Wobei beobachten wir die Eltern von Richard Billingham?
Ja, wir beobachten diese Menschen, ja, Eltern Ray und Liz, im Wesentlichen beim Rauchen, beim Trinken und beim Dasitzen. Vielleicht auch bei kurzen Gesprächen oder Gesprächsfetzen und dann weiter beim Rauchen, Trinken und Dasitzen. Und ja, wir beobachten sie auch mit den Augen ihres jüngsten Sohnes Jason, der ist 7, beim Spielen. Wir sehen ihn rumlaufen und sehen ihn so auf die Welt blicken und beim auf die Eltern blicken. Und das ist eben der Blick auf eben eine verwahrloste, hoffnungslos apathische Familie in den 70er, 80er Jahren, aber eben auch, ja, ein Blick aus dem Milieu auf das Milieu und nicht der Blick eines Forschers und schon gar kein urteilender Blick.
Also ein beteiligter Blick. Richard Billingham hat in einem Interview gesagt, er habe diesen Film als ein Triptychon angelegt. Was sind das für 3 Teile?
Ja, der Film hat 3 Teile, die gerahmt sind von Aufnahmen des Vaters Ray einige Jahre später. Inzwischen lebt er alleine. Er säuft sich die Hucke nur noch voll. Er liegt fast nur noch im Bett. Aber diese Bilder von ihm, die sind in sehr rot getaucht, haben was Poppiges. Und diese Aufnahmen rahmen die Entwicklung der Familie. Und ich will nur eine Episode kurz erwähnen, weil die so herzzerreißend ist. Nämlich auf einem Kinderfest bei einem Schulfreund, da verläuft sich der kleine Sohn, der 7-jährige Jason, in einer kalten Nacht. Er stirbt fast und wird dann den Eltern weggenommen, kommt in eine Pflegefamilie. Und vielleicht hat er ja so sein eigenes Überleben bewerkstelligt, aber eben, das wird ohne Psychologie und ohne Erklärungen einfach erzählt.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Erfahren wir irgendwie, warum die Eltern in diesen Verhältnissen leben, warum sie so sind, wie sie sind?
Nein, wir erfahren das nicht, aber in den Bildern, in diesen sehr stilisierten, kommentierten Bildern, da bleibt Raum auch für ein Außen. Und das Außen ist eben diese Kohle- und Bergbauregion im Niedergang und es ist auch das Außen der rigiden neoliberalen Wirtschaftspolitik von Margaret Thatcher.
Wir haben ja vor einiger Zeit in Deutschland über Fatih Akins Film Der goldene Handschuh, der das Leben und die Taten des Serienmörders Fritz Honka zum Inhalt hat, eine Diskussion darüber erlebt, ob und wenn ja, wie Elend und Verwahrlosung im Film gezeigt werden soll. Jetzt ist natürlich der Inhalt bei Richard Billingham ein ganz anderer. Mhm. Aber für was für eine Ästhetik hat er sich entschieden?
Also das ist, ich muss es sagen, anhand allem, was ich jetzt gesagt habe, klingt das vielleicht erstaunlich, ein überraschend schöner Film, ein wirklich sehr zärtlicher Film. Er ist in 16 mm gedreht, hat farbsatte, körnige Bilder und diese Bilder geben den Figuren Würde oder lassen ihnen Würde. Es ist auch ein poetischer Film, der innehält, ja, wir sehen mal den beeindruckenden Blick des kleinen Jungen auf einen, ja, im Wind rauschenden Baum oder ängstlichen Blick oder den Schatten eines flatternden Vorhangs an der Wand und hier geschieht wirklich etwas ganz Großes, nämlich die Ästhetik wird politisch, weil der Film diese Form sucht und findet, lädt er eben das Schicksal der Figuren nicht auf deren Schultern ab, sondern Politik und Poesie verbünden sich sozusagen.
Stichwort Politik. Der große Meister des Sozialdramas in Großbritannien ist ja Ken Loach. Mit 82 Jahren legt er jetzt nächste Woche in Cannes seinen jüngsten Film vor. Ist Richard Billingham irgendwie in diese Loach-Tradition einzuordnen? Setzt er das fort?
Also von der Haltung her oder politisch steht er schon in der Tradition von Ken Loach, aber Ken Loach hat ja schon so einen beinharten Sozialrealismus und ästhetisch steht jetzt Richard Billingham eher in der Linie, würde ich sagen, von Aki Kaurismäki, weil der filmische Regisseur ja auch immer so farbsatte, genau komponierte Bilder findet, die dann seinen vermeintlichen Loser-Figuren, die die tragen, stützen, umgeben, ja, diese Arbeitslosen, Abgestürzten, Verzweifelten. Also hier entsteht auch etwas, ja, bei Billingham Solidarität durch ästhetischen Beistand und das ist die Devise und das ist sehr beeindruckend.
Vielen Dank, Katja Nicodemus. Liz and Ray, der erste Film des Fotografen Richard Billingham, kommt morgen auch in die deutschen Kinos. Druck erzeugt bekanntlich Gegendruck, im Guten wie im Schlechten. Und an Druck besteht in Brasilien derzeit absolut kein Mangel. Seit dem 1. Januar ist schließlich der ultrarechte Jair Bolsonaro Staatspräsident von Brasilien. Und erst heute wieder hat er seinen extremen Weg mit einer neuen Maßnahme gefestigt. Bolsonaro hat ein Dekret unterschrieben, das die Waffengesetze nochmals lockert. Und zwar dürfen Waffenbesitzer ab sofort bis zu 5000 Munitionsladungen pro Jahr in Brasilien kaufen. Zuvor waren es 50. Abgeordnete sollen nach der geleisteten Unterschrift applaudiert haben. Der Druck also ist enorm und der Gegendruck, den etwa Intellektuelle und Künstler auszuüben versuchen, der kann da kaum mithalten. Und dennoch ist er Existenz. Deshalb hat das Hebbel am Ufer in Berlin sein aktuelles Mini-Festival denn auch die Entstehung eines neuen Widerstandes getauft. Prominente Choreografen aus Brasilien zeigen dort ihre Arbeiten. Elisabeth Nering hat sie sich angeschaut.
Ein Triumphzug sieht anders aus. Die Tänzerinnen und Tänzer, die sich auf der Bühne zusammengefunden haben, erinnern eher an eine Gruppe verlorener Gestalten. Begriffe wie Horde und Zusammenrotten fallen einem ein, wenn man sieht, wie sie sich aus den Bergen von altem Plastik und Stofffetzen herauswühlen. Erst erschöpft und gebeugt, dann aber mit erhobenen Gesichtern und Fäusten, als zögen sie in einen Kampf, den sie tatsächlich noch zu gewinnen glauben. Furia, Wut, nennt die brasilianische Choreografin Lia Rodrigues ihre jüngste Produktion. Wütend ist sie seit langem, nicht erst seit Jair Bolsonaro, der neue Präsident ihres Landes, von der Militärpolizei immer mehr Gewalttätigkeit fordert, die Waffengesetze gelockert und bereits am zweiten Tag seiner Amtsinhaberschaft das Kulturministerium abgeschafft hat. Lia Rodrigues arbeitet mit ihrer Company seit langem und ganz bewusst in einer Favela in Rio de Janeiro, an einem Ort, an dem das Leben noch nie bequem oder sicher war. Doch jetzt scheinen die sozialen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Brasilien so aus dem Ruder zu laufen, dass man in dem Szenario, das in Furia produziert wird, unwillkürlich ein Abbild der aktuellen Situation zu erkennen glaubt. In die mitunter orgiastische Raserei der Gruppe, halb oder ganz nackter oder auch mit Gold und Blau bemalter Gestalten, mischen sich zwanghafte Gewalttätigkeit und Selbstzerstörung. Immer wieder ergreifen einige Tänzer von anderen Besitz, lassen sich in Siegerposen von Knienden auf dem Rücken tragen. Szenen ultimativer Unterdrückung, die an die 120 Tage von Sodom erinnern. Nur ohne die stille Trostlosigkeit, die Pasolini in seinem Film den gezeigten Grausamkeiten auferlegte. Doch trotz aller kraftvollen Verstörung, die Furia generiert, tappt Lia Rodrigues mit ihrer Company doch immer wieder in die Bildproduktions- und Schönheitsfalle. Die Körper, so elend sie dargestellt werden sollen, bleiben die makellosen Körper von Tänzern. Die Assoziationen entstehen aus den raffiniert choreografierten, aber eben doch sehr deutlich ausgemalten Bild- und Szenenfolgen. Anders und darin weitaus radikaler macht es Marcello Evelin in Die Erfindung der Boshaftigkeit. Seine 7 Tänzerinnen und Tänzer bleiben in ihrer Körperlichkeit unbestimmt und schwer zu deuten. Das Publikum teilt mit ihnen einen Raum, sitzt am Boden, während sie abwartend herumstehen, nervös schwankend, mit leicht durchgedrückten Rücken und vorgestreckten Bäuchen. Die geschichteten Hölzer auf der Bühne müssten nur angezündet werden, um zu Scheiterhaufen zu werden. Aber auch ohne Feuer geht nach einiger Zeit ein wildes Ritual los. Schütteln und taumeln, nur auf Zehenspitzen auf der Stelle treten oder mit dem ganzen Fuß aufstampfen, Haare und Arme in die Luft werfen, den Körper aufspreizen oder zusammenkrampfen. Ob das Hexentänze, magische Stammesriten oder Austreibungen von Dämonen sind, wir wissen es nicht. Und auch nicht, warum die Gruppe irgendwann zusammenkommt und mit all dem Verknäulen, Verknoten, aneinander schmiegen und einander erzittern lassen, eine größere Wirrnis produziert als jeder für sich alleine. Was sich aber in dieser suggestiven Uneindeutigkeit herausbildet, ist eine enorme Widerständigkeit. Eine Widerständigkeit der Körper gegen soziale und ästhetische Normen, gegen das Einfügen, Einordnen und Einteilen von Menschen in Kategorien wie stark, schwach, schön, hässlich und so weiter. Darin geht die Erfindung der Boshaftigkeit weit über die aktuelle Situation in Brasilien hinaus und ist doch der überzeugendste Ausdruck für die These der Entstehung eines neuen Widerstandes, die die Veranstalter des HAU diesem Themenschwerpunkt Brasilien zugrunde gelegt haben.
Elisabeth Nehring berichtete aus Berlin. In den Kulturmeldungen würdigt Anja Reinhardt jetzt einen der wichtigsten Komponisten der DDR.
Ja, Georg Katzer war Meisterschüler von Hans Eisler und hat sich eigentlich für alle Spielarten der zeitgenössischen Musik interessiert, also für Instrumental- und Vokalmusik. Für Filme hat er auch komponiert. In der DDR war er anerkannt, aber nicht ganz unumstritten, was wohl auch daran lag, dass er sich nicht ganz ins System einfügte.
Diese Musik, die Freunde von mir und die ich komponiert habe, war keine Musik, die sich so angepasst hat. Es gab eine DDR-Musik. Und es gab Musik in der DDR und das ist ein Unterschied. Also ich habe Musik in der DDR gemacht, aber ich habe mich natürlich orientiert nach anderen Richtungen hin.
Ab 1978 war Georg Katzer Mitglied der Akademie der Künste. Dort gründete er 1986 unter abenteuerlichen Umständen das Studio für elektroakustische Musik. Er schickte heimlich einen Bekannten nach West-Berlin, der kaufte dort das nötige Equipment, das dann in der Akademie heimlich installiert wurde. Bis zum Jahr 2005 leitete Katzer das Studio. Noch vor einem halben Jahr komponierte er für das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin ein Präludium zu Beethovens 9. Sinfonie, wie alle seine Kompositionen unter einer für ihn wichtigen Prämisse.
Die Schockästhetik hat mich eigentlich nie interessiert. Ich sehe mich durchaus als Traditionalisten, wenn das vielleicht auch manchem Hörer nicht so erscheinen wird. Bin auch, glaube ich, stilistisch nicht so festgelegt, dass jetzt ein Stück dem anderen wie ein Ei dem anderen gleicht. Ich hoffe, dass Kunst ganz allgemein dazu beiträgt, dem Menschen auch neue Dimensionen aufzuzeigen, vielleicht ihn sogar in gewisser Weise zu bessern.
Wie erst gestern Abend bekannt wurde, ist Georg Katzer am 7. Mai im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Maler Coronel Arroyo ist tot. Das teilte seine Familie heute mit. Arroyo war der Schwiegersohn von Diego Rivera und gehörte zur sogenannten Generación de la Ruptura, die mit der mexikanischen Malerei der Vergangenheit brechen wollten. Er bekam zahlreiche Auszeichnungen und galt als einer der wichtigsten Maler der letzten Jahrzehnte in Mexiko. In Venedig wurde heute der deutsche Pavillon auf der Biennale vorgestellt. Die Künstlerin Natascha Süder-Happelmann zeigte eine große Staumauer, die das Flüchtlingsthema aufgreift. Der deutsche Pavillon wird für die Laufzeit der Biennale zum Ankerzentrum erklärt. Was es damit genau auf sich hat, das erfahren Sie morgen in der Kultur heute Sondersendung live von der Biennale in Venedig.
Anja Reinhardt, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Jetzt kommen gleich die Informationen am Abend. Die berichten unter anderem über das Ultimatum des Iran zum Nuklearabkommen. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.